Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Mit unserem Gast rede ich heute in dieser Stunde übers Wetter. Also genauer gesagt übers wütende Wetter. So hieß nämlich ein Buch der Physikerin und Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Und darin sucht sie die Schuldigen von Hochwasser, von Hitze und von Stürmen. Das Buch, das ist vor 2 Jahren erschienen. Und seitdem haben wir natürlich viele weitere Hitzewellen, viele weitere Feuer, viele weitere Überschwemmungen erlebt. Ich grüße Sie, Frau Otto. Hallo.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Wenn man sich wie Sie täglich mit den Fakten beschäftigt, wächst da eigentlich angesichts der von mir jetzt erwähnten weiteren Hitzewellen, weiteren Feuer, weiteren Überschwemmungen, wächst da eigentlich die Angst oder wächst Frust und Wut, weil jetzt wegen Gasmangel noch mehr Kohle verbrannt wird, also CO2 ausgestoßen wird, oder wächst Ihre Motivation, mehr noch zu erklären, mehr noch zu erforschen?
Also die Angst wächst nicht. Ich glaube eigentlich tatsächlich, je mehr man sich mit den Fakten beschäftigt, desto mehr merkt man eigentlich auch, dass wir eben ganz viele Möglichkeiten haben, an ganz vielen Sachen was zu tun. Wir sind dem Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert. Und also Angst deswegen gar nicht. Frustration hingegen durchaus schon öfter mal.
Und Wut?
Wut auch, aber ja, also ich glaube, im beruflichen Kontext, also ist es für mich dann doch eher Frustration. Hm. Ich versuche das nicht ganz so nah an mich ranzulassen.
Also Frustration wahrscheinlich auch, weil ich ja gesagt habe, gerade jetzt wegen Gasmangel verbrennen wir mehr Kohle. Also in diese Dilemmata, die nicht aufzulösen zu sein scheinen.
Ja, zumindest, also ich meine, es wäre ja durchaus keine Katastrophe fürs Klima, wenn wir ganz kurzfristig mehr Kohle verbrennen würden, aber dafür dann umso schneller und umso effektiver hinterher komplett aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Das hätte man ja auch machen können. Mhm. Oder könnte man ja auch machen.
Könnte man vielleicht sogar noch machen, genau.
Also es ist ja nicht so, dass wir diesem hilflos ausgeliefert sind und dass also eine Entscheidung, die einmal getroffen ist, ja, dann plötzlich für immer stehen muss. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt mehr Kohle verbrennen muss und dass das heißt, dass man also dann auch den Kohleausstieg hinauszögern muss. Also Letzteres ist ja überhaupt nicht mit Ersterem in Verbindung.
Die Physikerin und Klimawissenschaftlerin Friederike Otto schreibt unter anderem mit an den Berichten des IPCC, das ist der Ausschuss für Klimaänderung der Vereinten Nationen, also auch Weltklimarat genannt. Sie schreibt an diesen Berichten mit, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, merken wir die Änderungen, die Klimaveränderungen ja inzwischen auch alle, ohne dass uns Berichte vielleicht noch draufstoßen oder das untermauern müssten. Es ist in diesem Sommer tageweise heißer denn je, es brennt wortwörtlich an vielen Orten und an anderen gibt es dann wiederum so viel Wasser auf einmal, dass es zu Überschwemmungen kommt. Frau Otto, der Klimawandel kommt nicht, der ist da, ne? Wir sind mittendrin, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Also der Klimawandel ist kein Problem der Zukunft, sondern absolut Gegenwart und das jetzt auch nicht erst dieses Jahr.
Wenn Sie das beobachten, überrascht Sie die Geschwindigkeit, mit der zum Beispiel in Europa es tatsächlich wärmer wird?
Also wirklich überraschend ist die Geschwindigkeit nicht. Also Treibhausgasemissionen sind ja in den letzten Jahren jedes Jahr gestiegen und nicht gesunken. Und dementsprechend sind völlig unüberraschend eben auch die globalen Temperaturen in jedem Jahr schneller angestiegen als in den Jahren vorher. Und das zeigt sich eben ganz besonders in immer heißeren und immer mehr Hitzewellen. Mhm. Allerdings haben wir trotzdem Phänomen, dass eben Hitzewellen insbesondere in Europa besonders stark ansteigen, wohingegen zum Beispiel in Teilen der USA oder in Teilen Südasiens die Änderungen langsamer sind, was eben also mit regionalen Unterschieden im Klima zusammenhängt und jetzt nicht mit dem globalen Klimawandel. Insofern merken wir es halt in Europa ganz besonders deutlich.
Ist das
jetzt gerade im Sommer.
Ist das das wütende Wetter, von dem Sie sprechen? Also wann ist Wetter wütend, habe ich mich gefragt. Wütend auf uns Menschen, so habe ich es mir erklärt.
Ja, also der Titel ist halt ein bisschen zweideutig gemeint. Also einmal eben, dass das Wetter wütet, aber dann eben auch, dass wir sozusagen das Wetter mit Absicht verändert haben oder eben, mit Absicht und damit sozusagen das Wetter eben kein reines Naturphänomen mehr ist. Insofern, ja, also diese Hitzewellen sind eben genau das.
Sie sind Mitbegründerin der sogenannten Zuordnungsforschung, Attributionsforschung. Damit kann nachgewiesen werden, zu wie viel Prozent der Klimawandel in einem Naturereignis, also beispielsweise in einer Hitzewelle, in einer Überschwemmung oder in einem Sturm zu finden ist, also zu wie viel Prozent der Klimawandel da verantwortlich ist. Warum ist das eigentlich wichtig zu wissen?
Es ist wichtig zu wissen, weil der Klimawandel sich natürlich unterschiedlich auf verschiedene Arten von Extremereignissen auswirkt und eben auch sehr unterschiedlich regional. Und kein Extremereignis ist ausschließlich aufgrund des Klimawandels entstanden, sondern alle Wetterereignisse haben immer verschiedene Ursachen, aber eben manche, wie zum Beispiel Hitzewellen in Europa, sind ganz anders, als sie es ohne Klimawandel gewesen wären. Also es gibt viel mehr, Hitzewellen sind länger, die sind heißer. Aber andere extreme Ereignisse, zum Beispiel Dürreereignisse, jetzt auch in Gegenden, wo sie zu sehr große Schäden führen, zum Beispiel in Ostafrika, haben also wenig oder gar keinen Einfluss aufgrund des Klimawandels. Und das ist und wenn man eben verstehen will, was Klimawandel denn bedeutet und natürlich dann auch, wenn man verstehen will, wie müssen wir uns anpassen, wo müssen wir komplett umdenken, was unsere Vorbereitung für extreme Ereignisse angeht und wo funktionieren die Methoden, die schon immer funktioniert haben, weiterhin. Dafür ist es wichtig.
Wahrscheinlich kann man das kaum in einer Minute erklären. Und Sie haben ja immerhin auch das ganze Buch darüber geschrieben. Aber vielleicht können Sie ja doch so ein paar Stichworte sagen. Wie berechnen Sie den Anteil des Klimawandels an einem Ereignis, an einem Sturm beispielsweise?
Also die Idee dahinter ist eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert. Wie gesagt, also jedes Ereignis hat immer mehrere Ursachen. Das heißt, es ist also nicht, ist es Klimawandel ja oder nein, sondern die Frage ist immer, hat der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit, also die Häufigkeit, wie oft wir so ein Ereignis sehen, oder die Intensität, also wie heiß eine Hitzewelle ist, verändert? Und um das rauszufinden, gucken wir, was ist mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben? Also in einer Welt mit Klimawandel, die 1,2 Grad wärmer ist, als sie zu Beginn der industriellen Revolution war. Und das Wetter, das wir beobachten, ist ja immer nur eine Ausprägung all der Wetterereignisse, die eben unter den klimatischen Bedingungen, die wir jetzt haben, möglich wären. Also zum Beispiel eben die Hitzewelle, die wir letzte oder vorletzte Woche in London hatten mit 40 Grad. Das ist ja nur eine Möglichkeit dessen, was möglich gewesen wäre. Und mit der Attributionsforschung gucken wir uns halt mit Hilfe von Wetter- und Klimamodellen an, was wären denn alle Möglichkeiten gewesen, und finden dann raus, dass zum Beispiel 40 Grad in London, in der Welt, in der wir heute leben, ungefähr ein Jahrhundertereignis ist. Also, dass man in jedem Jahr eine 1% Chance hat, dass ein solches Ereignis auftritt. Und dann wissen wir ja sehr genau, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution in die Atmosphäre zusätzlich gelangt sind. Das heißt, wir können dann in Klima- und Wettermodellen, die ja also die Atmosphäre auch simulieren, diese aus der Atmosphäre in den Modellen rausnehmen und damit dann eine Welt simulieren, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre, aber ansonsten eben genauso wie unsere. Und dann wieder gucken, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und finden dann eben, dass für Maximum Tagestemperaturen in London 40 Grad eben kein Jahrhundertereignis in dieser Welt ist, sondern vielleicht nur alle 10.000 Jahre einmal auftritt. Und weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten eben der menschengemachte Klimawandel ist, können wir diesen Unterschied dann eben dem Klimawandel zuordnen und sagen, okay, Hitzewellen von 40 Grad in London sind aufgrund des Klimawandels 100 Mal wahrscheinlicher geworden oder 1000 Mal wahrscheinlicher geworden oder was auch immer man halt gerade rausgekriegt hat.
Und derjenige, der darunter besonders leidet, also ich sage jetzt mal, gut, in London jetzt nicht unbedingt ein Bauer oder eine Landwirtin, aber sage ich mal, unter einer Dürre leidende Landwirte, können die dann jemanden verklagen, wenn es nicht regnet? Und wen könnten die denn verklagen, wenn sie wüssten, also das ist der Klimawandel?
Also das ist ja viel weniger eine wissenschaftliche als eine juristische Frage, denn wenn man jemanden verklagen will, dann muss ja erstmal jemand was falsch gemacht haben. Aber das ist ja durchaus der Fall, was den Klimawandel angeht. Also zum einen haben eben Regierungen wissentlich sehr lange viel zu wenig getan, sowohl was die Anpassung an den Klimawandel angeht, als eben auch was die Vermeidung zukünftigen Klimawandels angeht. Und dann natürlich haben eben auch die großen Erdöl- und anderen fossilen Energieträger, Konzerne wie Exxon oder RWE oder so, ja auch jahrzehntelang Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Klimaforschung gesät und damit natürlich auch Sachen juristisch falsch oder hoffentlich so, dass man es juristisch eben auch zeigen kann, falsch gemacht hat. Und wenn das so ist, dann kann man eben auch diese Ergebnisse der Attributionsforschung nehmen und sagen, aufgrund des Klimawandels ist diese Dürre, was weiß ich, 3 Monate länger geworden, als sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Das hat zu großen Schäden geführt und damit kann man auch Leute verklagen. Und das passiert auch.
Das passiert auch, genau. Ich wollte nur noch mal so von Ihnen auch die Erklärung haben, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also kann man das tatsächlich dann nutzen. Wetteraufzeichnungen sind ja ganz wichtig bei Ihnen, das haben Sie ja auch gesagt. Also Wetteraufzeichnungen so in die Vergangenheit geguckt. Sie steigen da tatsächlich in den Institutskeller runter und lesen uralte Berichte oder auch Schiffslogbücher, wie Wetter war vor 200 Jahren oder so. Also ohne Klima und ohne jetzt, dass der Mensch mit Industrialisierung da eingegriffen hätte. Seefahrt beispielsweise waren ja sehr angewiesen auf Beobachtungen. Bergsteiger sind genauso Beobachtungen von Wetter auf darauf angewiesen. Davon hing das oder hängt das Leben ab. Lernen wir in so Logbüchern Respekt vor der Natur? Also Respekt vor Natur, ist das eine Größe für Sie oder sind Sie nur Rechnerin, also Physikerin?
Also ich denke schon, dass also gerade durch die Forschung, die ich gemacht habe, eben also auf alle Fälle wie sehr wir eben auf Beobachtungen angewiesen sind und eben auch auf regional unterschiedliche Beobachtungen, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Also es ist weniger jetzt vielleicht Respekt vor der Natur allgemein, als eben, wenn wir alles, was wir in den letzten Jahrhunderten gelernt haben über das Wechselspiel zwischen unseren Gesellschaften und Natur, wenn wir das nicht mit einbeziehen in unsere moderne Forschung, dann verstehen wir nicht, was heute passiert und warum, welche Ereignisse uns wie stark beeinflussen. Und insofern würde ich sagen, dass also diese Art von Respekt und vor allem diese Art von, sage ich mal, jetzt althergebrachtem Wissen, das ist vielleicht nicht das beste Wort, aber das lernt man auf alle Fälle, ja.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast ist die Klimaforscherin Friederike Otto. Die ist 1982 in Kiel geboren, aufgewachsen. Und mit nicht mal 30 hat sie einen Doktortitel errungen. Allerdings in Philosophie. Ich sage allerdings in Philosophie, weil ich sie ja jetzt die ganze Zeit als Physikerin vorgestellt habe. Jetzt also einen Doktortitel in Philosophie, Frau Otto. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also ich habe, während ich Physik studiert habe auf Diplom, und also ich bin auch Physikerin, ich habe das Physikstudium abgeschlossen mit Diplom, habe ich das, was ich an der Physik am spannendsten fand, war oder ist nach wie vor eigentlich die theoretische Physik, wo man ganz schnell an Fragen gerät, was kann man wissen, was sind die Grenzen unseres Wissens und vor allem eben auch, was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir eben mit Wissen umgehen, mit Wissenschaft. Und das fand ich extrem spannend und das sind eben sehr viel philosophische Fragen und deswegen habe ich angefangen, dann neben dem Physikstudium noch Philosophie zu studieren und habe dann, nachdem ich meine Diplomarbeit in Physik fertig hatte, hatte ich also das Philosophiestudium im Prinzip auch komplett fertig und hätte dann noch meine Magisterarbeit schreiben müssen, um dann eben den Magister in Philosophie zu kriegen. Das war, bevor es Bachelor und Master gab. Und habe dann gedacht, das ist irgendwie blöd, dann habe ich 2 gleichwertige Abschlüsse. Und eigentlich würde ich mich sowieso gern länger noch tiefer mit Philosophie beschäftigen und habe eben deswegen dann mich entschieden, statt der Magisterarbeit eine Doktorarbeit in Philosophie zu schreiben und habe das dann auch gemacht.
Und da ging es, glaube ich, auch schon um Modelle, ne? Da ging es um physikalische
Modelle. Da ging es um Modelle. Also die Idee zuerst war tatsächlich, dass es um alle möglichen verschiedenen Modelle gehen sollte und eben um die Frage, was kann man wissenschaftstheoretisch prinzipiell überhaupt von Modellen lernen und was bedeutet das eben dafür, das, was man lernen kann, eben dafür auch, wie wir Wissenschaft kommunizieren. Und habe dann aber während des Philosophiestudiums mich insbesondere mit Klimamodellen beschäftigt, weswegen dann die Arbeit doch eher über Klimamodelle als über Modelle im Allgemeinen geraten ist.
Also das zu der Nähe zwischen Physik und Philosophie. Wenn ich, wie Sie das so erzählen, höre, also dass Sie quasi zeitgleich zwei vollwertige Studien ja auch abgeschlossen haben, fliegt Ihnen sowas zu oder lernen Sie einfach sehr gerne?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich finde einfach viele Sachen sehr interessant. Ich meine, ich habe jetzt, nachdem ich Philosophie studiert habe, bin ich ja dann nach Oxford gegangen und habe dann in der sozialwissenschaftlichen Fakultät 10 Jahre lang gearbeitet und dann da eben auch ganz viel mich dann mit Sozialwissenschaften, was ich also im Studium halt überhaupt noch nicht gemacht hatte, beschäftigt und gelernt habe. Und das vor allem eben, wie man verschiedene Arten von wissenschaftlichen Fragen angeht und wie man Forschung macht, finde ich sehr interessant.
Ich versuche mir gerade, Sie in ganz jung vorzustellen. Also so mit diesem, also ich finde interessant, dann arbeite ich daran und dann fallen mir neue Fragen ein. So waren Sie ja wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, als Schülerin auch schon. Hat Schule Ihr Interesse gefördert oder war das, ja, ich weiß nicht, manchmal wird man ja auch gehemmt in der Schule. Wie ist Ihnen das gegangen? Was sind da Ihre Erfahrungen gewesen? Gefördert oder eher gebremst?
Schule war nicht so doll. Würde ich mal sagen. Also ich habe mich in der Schule nie wohlgefühlt. Das war jetzt weniger, sage ich mal, was jetzt den Inhalt angeht, obwohl ich also jetzt auch die meisten Sachen in der Schule eher relativ langweilig fand. Also dass ich nicht blöd bin, habe ich erst im Studium gemerkt.
Tatsächlich. Also Sie hatten in der Schule, das ist interessant, also so, wenn man sich so überlegt, was wir am meisten brauchen, sind doch eigentlich Leute, die eben Fragen stellen und die Dinge hinterhergehen. Und dann haben Sie, sagen Sie, die eben jetzt ausgezeichnete Wissenschaftlerin ist, inzwischen in der Schule, also dass ich was im Kopf habe, habe ich nicht gewusst. Wie war Ihr Elternhaus? So mit Hang zur Naturwissenschaft oder eher Geisteswissenschaft oder? Weder noch, oder?
Beides. Also meine Eltern, mein Vater war Naturwissenschaftlerin, meine Mutter war Lehrerin für Russisch und Englisch. Insofern gab es da beides und ich habe also sicherlich ganz viel aus meinem Elternhaus mitgekriegt, was jetzt also Allgemeinbildung angeht und eben auch Interesse an allen möglichen Sachen.
So, und dann also nach der Schule konnte man sie auf jeden Fall so richtig loslegen. Und Ihre Postdoc-Stelle, haben Sie ja gesagt, da sind Sie dann nach Oxford gegangen und sind seitdem auch in Großbritannien geblieben. Würden Sie sagen, sind Engländerin geworden?
Also ich bin ganz offiziell, ich habe die britische Staatsbürgerschaft, insofern bin ich ganz offiziell sogar Engländerin geworden. Und das habe ich natürlich auch ganz bewusst gemacht. Also ich fühle mich, ja, ich kann mir nicht im Moment überhaupt nicht vorstellen, jemals wieder woanders leben zu wollen.
Was ist das, was Sie an Großbritannien so reizt, wo Sie sagen, ich kann mir das überhaupt nicht mehr anders vorstellen?
Es ist, also gerade hier in London natürlich, und ich meine, ich war ja erst in Oxford und jetzt bin ich in London, das ist natürlich nicht das ganze England, sondern das ist halt schon London. Und also das Wichtigste ist mir eigentlich, dass man sein kann, wer man will und dass man nicht dafür beurteilt wird, wie man, und wirklich nicht, wie man aussieht oder ja, mit wem man was für Beziehungen hat und all solche Sachen. Mhm. Also diese Toleranz ist hier viel, viel, viel größer, als ich das je irgendwo in Deutschland erlebt habe. Und das akademische Umfeld, was natürlich für mich beruflich wichtig ist, ist eben auch ganz anders in Großbritannien, wo also zum Beispiel interdisziplinäre Ausbildung und interdisziplinäres Arbeiten absolut selbstverständlich ist, was es in Deutschland eben, na also zumindest als ich es mal versucht habe, was jetzt ja auch schon wieder eine Weile her ist, aber nach wie vor eben deutlich weniger ist.
Also bessere Arbeitsbedingungen auch ganz einfach für Sie in Großbritannien?
Bessere Arbeitsbedingungen insofern als in Deutschland ist es ja hauptsächlich so, es gibt Professoren die und dann gibt es Postdocs und dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Wohingegen es in Großbritannien eben ganz viele verschiedene Zwischenstufen gibt, wo man eben auch schon unabhängig arbeiten kann, wo man selbst Gelder einwerben kann und dadurch sind halt die Hierarchien auch viel, viel flacher und die Atmosphäre ist eine ganz andere.
Friederike Otto haben wir zu Gast. Sie forscht am Grantham Institute for Climate Change and the Environment, das Imperial College London, also ein sehr, sehr langer Titel. Außerdem engagiert sich Friederike Otto in der von ihr mitgegründeten Initiative World Weather Attribution. Und sie schreibt an den Berichten, habe ich ja auch schon erzählt, für den Weltklimarat mit. Und sie ist im Forschungsnetzwerk Climate Strategies. Das hört sich an, Frau Otto, als gäbe es überhaupt keine Konkurrenz in der Forschung zum Klimawandel, sondern man wirft alle Kräfte zusammen. Oder ist das jetzt auch wieder ein bisschen optimistisch von mir gesagt?
Nein, eigentlich stimmt es schon. Denn also tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich viel zu wenig Leute haben. Also ich suche verzweifelt Leute, die mit mir arbeiten. Insofern ist also einfach, im Moment zumindest ist es so, dass es viel mehr Stellen gibt und viel mehr Arbeit, als es Menschen gibt, die als Klimawissenschaftler arbeiten wollen. Zumindest eben an diesen Fragen, an denen ich arbeite. Weil insofern ist, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keine Konkurrenz gibt, aber es ist nicht so, wie man sich das oft, glaube ich, vorstellt, dass sich also Menschen die Augen ausstechen um ganz wenige Professuren.
Ja, oder eben um für sich den Ruhm einzuheimsen. Also das ist ja auch so ein Thema, ne? Also wenn ich etwas erforscht habe und bekomme dann irgendwie die Aufmerksamkeit, die mediale oder überhaupt Aufmerksamkeit, das will ich dann alleine auskosten. Aber gerade, wenn ich höre, Forschungsnetzwerk oder eben internationale Zusammenarbeit, anders geht's beim Klimawandel ja gar nicht, als dass man sich gegenseitig unterstützt, oder? Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit?
Also anders geht es überhaupt nicht und es ist, wie gesagt, es ist einfach viel zu viel Arbeit für einen Menschen. Also auch sag ich mal, der Ruhm ist ja mit ganz viel Arbeit verbunden. Also ja, wie funktioniert das? Also jetzt zum Beispiel World Weather Attribution, das ist ja das Netzwerk, das ich zusammen mit meinem Kollegen Gert-Jan van Oldenburg gegründet habe. Der ist im Oktober verstorben. Deswegen ja, leite ich das im Moment zusammen mit einem etwas loseren Netz von anderen Wissenschaftlern. Und wir sind halt von vornherein immer eine Gruppe von Leuten gewesen, denen es halt sehr wichtig ist, zum einen eben gut Forschung zu machen natürlich, aber dann eben auch Forschung zu machen, die Fragen beantwortet, die Menschen in, sag ich mal, der echten Welt haben. Das heißt, wir haben also Gründungsmitglieder in diesem Netzwerk ist das Rote Kreuz, die ja also überall auf der Welt als Erste-Hilfe-Leister bei Naturkatastrophen oder Extremwetterereignissen arbeiten und natürlich ganz andere Fragen haben als üblicherweise Wissenschaftler. Und ja, wir haben uns deswegen also schon lange vor der Corona-Pandemie, auch weil wir immer auf unterschiedlichen Kontinenten waren, haben wir sowieso also immer ganz regelmäßig Online-Treffen gehabt, wo es eben ganz viel auch darum geht, also mindestens einmal im Monat darüber zu reden, was eben die Fragen sind, die aufgekommen sind in der täglichen Arbeit und dann eben zu gucken, wie kann man das in die Forschung integrieren, um möglichst sinnvoll diese Fragen zu beantworten.
Das haben Sie jetzt eben schön gesagt, also Fragen der echten Welt irgendwie zu beantworten. Man ist sich da natürlich auch nicht immer einig in dieser Beantwortung. Also wenn ich mal so ein Beispiel sagen kann, die Hungersnot in Madagaskar 2021, Mitarbeiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hatten damals oder haben gemutmaßt, es könne sich um die erste vom Klimawandel verursachte Hungersnot handeln. Die Forscher von ihrem Worldwide Attribution Institute kamen eigentlich zu einem anderen Ergebnis, nämlich dass Armut, das mangelhafte Infrastruktur, dass natürliche Wetterphänomene als Gründe viel wichtiger gewesen seien. Warum ist das eigentlich wichtig, dass man das auseinanderdividiert? Also ich habe so gedacht, wird da nicht den Leuten Wind aus den Segeln genommen, die den Klimawandel bekämpfen wollen, wenn man jetzt sagt, nee, da war eigentlich mangelnde Infrastruktur, andere Wetterphänomene, Armut ist da genauso wichtig. Warum wollen Sie das betonen, diese anderen Faktoren für Umweltkatastrophen?
weil man diese anderen Faktoren eben lokal und sofort verändern kann, aber eben auch verändern muss. Also wenn wir jetzt sagen würden, es ist der Klimawandel und es hat mit dem Klimawandel sehr wenig zu tun, was also jetzt wirklich der Fall ist, und es hat auch nicht nur World Weather Attribution rausgefunden, sondern also eben auch, wenn man die Berichte des Weltklimarats liest, ist da genauso, dass sich eben Dürren in Madagaskar eigentlich nicht großartig verändern. Und das heißt, selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, global fossile Energieträger zu verbrennen, würde das überhaupt nichts nützen für eben die hohe Verwundbarkeit der Bevölkerung im südlichen Madagaskar und die extreme Anfälligkeit für eben die natürlichen Wetterschwankungen. Das heißt eben, man kann natürlich diese Verwundbarkeit verändern. Also es ist ja nicht so, dass es eine naturgegebene oder gottgegebene Tatsache ist, dass die dass nicht in Infrastruktur in Madagaskar investiert werden kann. Und ich meine, da sind natürlich ganz viele Sachen, die also auch die Historie der Kolonialisierung zu tun haben, dass eben die Regierungsführung sehr, sehr schwierig ist. Und es ist nicht leicht, vor Ort Sachen zu verändern. Aber um eben mit Wetterkatastrophen umzugehen, müssen sich Sachen eben vor Ort verändern. Und ganz oft ist es so, dass eben die Verwundbarkeit oder die lokale Resilienz das Wichtigste ist und das Effektivste ist, was man machen kann, um sich eben an Klimawandel anzupassen oder eben auch an das sich nicht verändernde Wetter. Aber wenn wir eben nicht an das Wetter von heute angepasst sind, dann wird man auch mit dem Klimawandel nicht klarkommen können.
Und das sind also Stichworte wie Bodenversiegelung oder Rodung, Monokultur und sowas.
Also Abholzung von Wäldern im großen Stil spielt eine große Rolle, aber eben auch einfach wirklich, also zum Beispiel Verkehrsinfrastruktur. Im südlichen Madagaskar ist es so, dass in der Regenzeit die Straßen zum großen Teil absolut nicht passierbar sind. Das heißt, die Menschen sind im Prinzip gefangen in der Region, in der sie sind. Und wenn dann aber die Ernten in dieser Region schlecht ausfallen, dann heißt es, sie können nicht über die lokalen Märkte hinaus, weil es gibt keine Züge, es gibt keine Straßen, es gibt keine Möglichkeit, aus der Region rauszukommen. Und wenn es in der Region aber nichts gibt, was man auf Märkten verkaufen kann und was man essen kann, dann führt das zu einer Katastrophe, die mit dem Klimawandel erstmal gar nichts zu tun hat.
Im Gespräch sind wir heute mit der Klimawissenschaftlerin Friederike Otto und die arbeitet derzeit an einem neuen Buch. Stichwort Klimagerechtigkeit, Klimawandel als soziales Problem. Frau Otto, ist das so in dem Sinne gemeint, dass beispielsweise ich es mir leisten kann, am Stadtrand zu wohnen, wo es grüner ist und deshalb kühler? Sowas? Besprechen Sie sowas?
Zum Beispiel, ja. Also es geht halt wirklich darum, dass der Klimawandel in erster Linie eben ein Gerechtigkeitsproblem ist, weil, wie Sie sagen, wenn man also genug Geld hat, genug Bildung, genug Mittel hat, dann kann man so leben, dass man eben die Folgen des Klimawandels eigentlich nicht groß spürt, aber die meisten Leute können das eben nicht. Und das prägt sich natürlich sehr unterschiedlich aus, wenn man jetzt Deutschland vergleicht mit dem südlichen Madagaskar, worüber wir vorhin geredet haben. Aber es ist halt überall das größte Problem, dass der Klimawandel eben Ungleichheit verstärkt.
Ihr Buch ist ja noch nicht raus und ich interessiert aber...
Ist auch noch nicht fertig,
also von daher gibt es sicherlich noch nicht so die endgültige Weisheit, die Sie da jetzt auch dann sagen können. Aber in welche Richtung wollen Sie gehen? Also argumentieren Sie oder machen Sie Lösungsvorschläge? Können Sie Lösungsvorschläge machen als Klimawissenschaftlerin?
Lösungsvorschläge sicherlich nicht in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellen oder wünschen würde. Aber es geht mir eben darum, wenn wir über den Klimawandel reden, so in der gesellschaftlichen Diskussion, dann ist es oft immer noch so, dass wir über den Klimawandel reden als etwas, das in der Zukunft stattfinden wird und das eine große physische Katastrophe ist, für die wir dann vielleicht technische Lösungen haben. Aber der Klimawandel ist eben nichts, was in der Zukunft stattfinden wird, sondern es ist längst hier Und wir merken es eben nicht, es ist kein Asteroid, der uns auf den Kopf fällt, sondern wir merken es eben durch sich verändernde Hitzewellen, verändernde Dürren und so weiter, die aber eben Teile von der Gesellschaft nicht merken und andere Teile dadurch merken, dass sie eben ihre Lebensgrundlage verlieren, dass sie für Lebensmittelpreise viel mehr zahlen müssen und deswegen eben mit ihrem ökonomischen Haushalten nicht mehr klarkommen. Mhm. Das ist das, wie sich der Klimawandel auswirkt. Und das heißt eben, um uns anzupassen, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen, muss man Ungleichheit bekämpfen und nicht Wasserstoffzellen bauen.
Was muss man denn eigentlich vielleicht auch jeder selber für sich machen? Also beim Stichwort Klimawandel fühlen sich ja auch viele selbst angesprochen. Also wie stehen Sie solchen Argumenten gegenüber? Esst kein Fleisch mehr, fliegt nicht mehr in Urlaub, also propagierte Flugscham, übernimmt selber Verantwortung.
Natürlich ist es gut, selber Verantwortung zu übernehmen, aber ich glaube, es ist schon eben wichtig, sich zu überlegen, was denn diese Verantwortung ist. Also diese Flugscham-Debatte zum Beispiel hat, glaube ich, eher geschadet als genützt, weil es den ganzen Klimawandel durch diese reine Konsumschiene betrachtet und es ist eben und dadurch eben auch ganz viel dazu führt, dass ich fühle mich toll, weil ich jetzt über meine Nachbarn schimpfen kann, die in Urlaub geflogen sind oder solche Sachen und wo man also, worum es wirklich gehen muss, ist eben Ungleichheit zu bekämpfen und nicht jetzt zu sagen, ich fühle mich toll, weil ich nicht geflogen bin. Und vor allem eben auch die ganze Diskussion auf Fliegen zu konzentrieren. Das sind 2% der globalen Emissionen und das sind die am allerschwierigsten zu dekarbonisieren sind. Es gibt ganz viele Sachen, wo wir genau wissen, wie man es machen kann und wir machen es eben trotzdem nicht und darüber müssen wir reden und das müssen wir forcieren und das kann jeder Einzelne tun, denn wir haben alle Einflusssphären, wir sind alle, wir sind vielleicht Lehrer in der Schule, man kann beeinflussen, wie die Schule geheizt wird, worin investiert wird, in was Schülern und Schülerinnen beigebracht wird. All diese Sachen können wir beeinflussen und die bewirken langfristig viel mehr, als sich jetzt eben auf die Bambuszahnbürste oder den Urlaubsflug zu konzentrieren.
Wie viel haben Sie eigentlich mit Klimawandelleugnern zu tun?
Zunehmend weniger. Also das sage ich mal vor 10 Jahren. War das ein viel, viel größeres Thema. Es hat sich inzwischen einfach breit gesellschaftlich zum Glück durchgesetzt, dass der Klimawandel eben eine wissenschaftliche Tatsache ist, dass man einfach, ja, dass Physik zu leugnen ziemlich schwachsinnig ist. Insofern, was jetzt aber nicht heißt, dass natürlich die Menschen, die den Klimawandel geleugnet haben, dass die alle ausgestorben sind, sondern die Methoden sind jetzt eine andere, die Argumente sind jetzt andere. Also entweder ist es halt einfach, es ist sowieso, man kann es sowieso nicht mehr ändern, es ist zu spät. Oder es sind Argumente, Klimawandel gibt es schon, aber wir würden ja der Welt viel mehr Schaden zufügen, wenn wir jetzt keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden würden, als die Folgen sind. Also die Argumente haben sich ein bisschen geändert, was es ja jetzt auch nicht mehr ganz so einfach macht, sie zu widerlegen. Trotzdem, denke ich, ist insgesamt die Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch, dass der Klimawandel eben ein Fakt ist, mit dem wir umgehen müssen.
Sagt Friederike Otto hier im Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten, die möchte ich vielleicht auch nutzen, nochmal über uns Medien selber zu sprechen. Wenn irgendwo ein Sturm, eine Hitzewelle, ein Starkregen niedergeht, Frau Otto, dann versuchen Sie eben mit der Attributionsforschung quasi in Echtzeit zu analysieren, wie viel Klimawandel steckt da drin. Machen Sie das in Echtzeit, weil Sie das Gefühl haben oder die Sorge, die Erfahrung haben, dass nach 3 Wochen nach der Katastrophe sowieso kein Hahn mehr danach kräht und wir uns das schon nicht mehr für interessieren?
Ja, und vor allem, also ich meine 3 Wochen, also normalerweise dauert Wissenschaft ja nicht 3 Wochen, sondern so eine wissenschaftliche Studie dauert ja, vielleicht 6 Monate und dann reicht man es in einem Journal ein und dann dauert es nochmal ein Jahr, bis es dann irgendwann veröffentlicht wird. Und dann sind ja also schon 10 neue extreme Ereignisse passiert. Und deswegen haben wir World Weather Attribution gegründet, um eben so schnell wie möglich wissenschaftliche Evidenz in die öffentliche Diskussion, die eben von den Medien natürlich geleitet und begleitet wird, zu Extremwetterereignissen zu bringen.
Wenn Sie immer gleich als Expertin irgendwie angerufen werden und sich sofort dazu äußern sollen, fühlen Sie sich da auch manchmal ein bisschen gehetzt? Was würden Sie sich von uns wünschen?
Also als wir angefangen haben damit, da gab es ja eigentlich im Prinzip noch überhaupt keine Attributionsstudien. Das heißt, da konnten wir, ohne tatsächlich die Studie überhaupt gemacht zu haben, wenig sagen. Inzwischen gibt es ja ganz, ganz viele Studien. Das heißt, inzwischen kann man auch, ohne eine konkrete Studie gemacht zu haben, schon relativ viel sagen. Insofern macht es durchaus Sinn, dann auch direkt sofort zu fragen. Mhm. Es ist trotzdem oft sehr anstrengend. Wenn man halt, also jetzt zum Beispiel, als die Hitzewellen die letzten Wochen waren, da habe ich also teilweise 50 Journalistenanfragen an einem Tag gekriegt, die kann ich nicht beantworten.
Wenn Sie nebenbei insofern, noch forschen wollen.
Genau. Insofern, das Problem, das ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt eigentlich viel zu wenig Leute, die diese, wir haben viel mehr Arbeit, als wir Leute haben, aber das ist jetzt nicht die Schuld der Medien, sondern eigentlich finde ich das gut, dass Medien inzwischen eben wirklich Klimaforscher direkt fragen. Also es hat sich ganz viel zum Positiven verändert.
Mit diesem positiven Ausblick wollen wir vielleicht enden. Unser Gespräch hier mit Friederike Otto und auch mitnehmen, also vielleicht dann doch das ein oder andere Mal etwas Geduld walten zu lassen und auf die Forschung auch zu warten. Frau Otto, vielen Dank für die vielen Erklärungen hier zum Thema Klimawandel in der vergangenen Stunde.
Da nicht für.